und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast für alle, die sich für Transport, Logistik und die großen Fragen der Mobilität interessieren. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker. Bei mir sitzt heute wie üblich mein Kollege Christian Bonk, ehemaliger Chef vom Dienst beim Tracker und heute freier Journalist. Wir beschäftigen uns mit einem Thema, das schon seit Jahren immer und immer wichtiger wird.
Hallo auch von mir, ich freue mich heute hier zu sein. Wie du gerade schon angekündigt hast, Tabea, ist das heutige Thema eins, das mich und bestimmt nicht nur mich seit mehreren Jahren beschäftigt, immer und immer wieder. Es geht um nachhaltige Logistik im weiteren und im engeren Sinne.
Und hier gibt es in der Logistik gezielte Förderungen, wie beispielsweise das am kommenden Montag beginnende Programm Umweltschutz und Sicherheit, über das wir explizit im späteren Experteninterview sprechen werden. Nachhaltigkeit ist aber ja längst kein moralisches Thema mehr, sondern inzwischen auch ganz klar wirtschaftlich. CO2-Reduktion, Energieeffizienz, Klimabilanz, das sind keine Schlagwörter mehr aus Umweltbroschüren, sondern längst Kernthemen in Ausschreibungen, Kundengesprächen und auch bei rechtlichen Vorgaben und Investitionsentscheidungen. Wer transportiert, der muss heute auch rechnen. Und zwar mit Dieselpreisen, mit CO2-Kosten und mit dem, was man sich technisch überhaupt leisten kann.
Und da ist vor allem im Straßengüterverkehr der Handlungsdruck immens. Immerhin bewegt diese Branche rund 80% aller Güter in Deutschland und hat mit hohem Wettbewerbsdruck und knappen Margen zu kämpfen. Wir kennen das seit Jahren. Wenn wir über nachhaltigere Mobilität sprechen, führt also zurzeit kein Weg am herkömmlichen Lkw, an Trailern und Lieferketten vorbei. Und dabei reden wir nicht nur über Elektro-Lkw oder Wasserstoff-Pilotprojekte, sondern über ganz konkrete, auch förderfähige Ausstattung, die es schon heute gibt und mit denen sich CO2-Emissionen deutlich verringern lassen. Das sind zum Beispiel Telematiksysteme, Software zur optimierten Routenplanung, Leichtbaukomponenten, elektrische Trailerantriebsachsen, bessere Isolierungen für Kühlauflieger oder Windleitkörper, aber auch Dieselpartikelfilter und vieles mehr.
Wobei von mir jetzt ein kleiner Nebensatz noch kommt. Zu nachhaltig gehört ja auch mehr als nur Klima- und Umweltschutz. Da gehört zum Beispiel auch die soziale Komponente mit Mitarbeitern oder die ökonomische Komponente dazu. Das ist immer ein Dreiklang, bei der die Frage im Vordergrund steht, wie kann man dauerhaft und zukunftsfähig seine Ressourcen nutzen und erhalten? Aber wir beschäftigen uns heute in dieser Folge mehr mit der ökologischen Komponente. Und da wollen wir jetzt auch ziemlich ins Detail gehen, dass wir technisch viel Spaß dabei.
Ja, wie du schon sagst, wir bleiben heute mal bei der Technik, die auch tatsächlich auf der Straße im Einsatz ist. Und da ist die entscheidende Frage, wie lassen sich Emissionen beim Diesel-Lkw verringern? Natürlich einerseits durch weniger Kraftstoffverbrauch. Das gelingt durch Verbesserungen am Fahrzeug oder am Trailer, aber auch durch erhöhte Ladekapazität, durch weniger Leerfahrten sowie durch entsprechendes Fahrverhalten der Fahrerinnen und Fahrer. Die haben nämlich unmittelbar großen Einfluss auf den Dieselverbrauch. Wir haben verschiedene Experten bei uns im Redaktionsteam und haben entsprechend auch mal die Einschätzungen der Kolleginnen und Kollegen zum Thema eingeholt. Jan Burgdorf, unser Ressortleiter Test und Technik, weist beispielsweise darauf hin, dass bei Kraftstoffeinsparungen immer der Einsatz des Fahrzeugs entscheidend ist. Die Einsparung an Diesel oder damit auch CO2 hängt ganz extrem davon ab, wie ein Lkw wo eingesetzt wird. Zum Beispiel beim Einsatz im Stadtverkehr sind Windleitbleche mit Sicherheit die falsche Methode, bringen gar nichts. Anders sieht es bei den Reifen aus. Reifen der Kraft-Effizienzklasse A bringen da schon eine ganze Menge.
Genau. Reifen ist eigentlich ein gutes Thema. Grundsätzlich lassen sich nämlich mit besseren Reifen gute Kraftstoffeinsparungen erzielen. Und woran das liegt? Am reduzierten Rollwiderstand. Auch hier gilt, es ist abhängig vom Einsatz und vom Fahrzeug. Und wichtig, den Reifendruck im Blick behalten. Laut dem Unternehmensnetzwerk Klimaschutz der IHK können Leichtlaufreifen oder korrekte Reifen oder der korrekte Reifendruck den Verbrauch bei Sattelzügen beispielsweise um 3-5% verringern. Ist der Reifendruck beispielsweise 1,5 bar zu niedrig, führt das zu 1% mehr Verbrauch. Und das kann sich dann natürlich ganz schön läppern. Das Netzwerk weist dabei auf eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2015 hin. Laut Reifenhersteller Continental ist der Rollwiderstand des Reifens für bis zu 30% des Verbrauchs verantwortlich. Laut Webfleet verbraucht ein Reifen mit der Kennzeichnung A bis zu 5% weniger Kraftstoff als ein Reifen mit der Kennzeichnung B.
Aber nicht nur beim Reifen, auch in Nischen lässt sich CO2 einsparen. Da hätten wir mal das Beispiel Kipper. Die Kipper sind zwar das müssen wir nochmal machen. Aber nicht nur beim Reifen lässt sich CO2 einsparen, sondern auch in Nischen, etwa bei Rollplanen für Kipper. Die sind zwar gut zum Einsparen beim Kraftstoff, das setzt allerdings voraus, dass der Fahrer sie auch gescheit einsetzt. Die sind nämlich sehr anfällig und können auch schon mal kaputt gehen. Auflieger in Leichtbauweise wären ein anderes Beispiel. Sie verringern ebenfalls den Kraftstoffverbrauch signifikant und erlauben dem Spediteur mehr Nutzlast zu transportieren. Weiteres Beispiel wäre eine elektrische Trailerantriebsachse, die vor allem bei Kühl-Lkw oft eingesetzt wird. Ob sie als Traktionsachse wirklich zu größeren Kraftstoffeinsparungen führt, ist allerdings umstritten.
Aerodynamische, also den Windwiderstand verringernde, umgangssprachlich windschnittige Komponenten am Trailer, wie Spoiler oder Endkanten, Klappe, bringt natürlich auch was. Allerdings gehen sie im Alltag leider sehr oft kaputt und müssen dann repariert werden, etwa wenn der Gabelstapler dagegen fährt oder wenn man beim Rangieren drankommt. Daher werden sie in vielen Fällen von den Unternehmen nicht so stark verwendet. Volvo geht zum Beispiel davon aus, dass ein Dachspoiler am LKW den Kraftstoffverbrauch bei hohen Geschwindigkeiten um bis zu 5% senken kann. Wichtig sei aber, dass der Dachspoiler richtig eingestellt sei, damit er seine maximale Wirkung entfalte. Und da sehen wir es wieder, es ist nicht nur wichtig, die richtigen Dinge zu haben und sein Fahrzeug damit auszustatten, sondern auch die richtige Handhabung und das Know-how dahinter, was man auch sich aneignen muss. Seitenverkleidung zum Beispiel können den Verbrauch um bis zu 3% verringern. Und das, wenn man alles einsetzt, läppert sich das.
Ja, und insgesamt hat Volvo auch noch zu anderen Bereichen ganz interessante Zahlen. Man kann nämlich auch in der Werkstatt relativ viel zur Einsparung beitragen. Volvo hat festgestellt, dass eine korrekte Spureinstellung entscheidend für geringen Spritverbrauch ist. Bei einer handelsüblichen Sattelzugmaschine könnte eine falsch eingestellte Spur den Kraftstoffverbrauch um bis zu 3% erhöhen. Das wird nochmal mehr, wenn zusätzlich die Spur des Aufliegers ebenfalls verstellt ist. Ist die Spur bei allen Aufliegerachsen falsch eingestellt, könnte das den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15% erhöhen. Außerdem lassen sich über Digitalisierung Einsparpotenziale heben. Frachtenbörsen und optimierte Routenplanung vermeiden Leerfahrten. Das spart Kraftstoff und die wertvolle Zeit der Fahrer. Laut Schätzungen vom Fraunhofer IIS dürfte mehr als jede dritte Lkw-Fahrt auf bundesdeutschen Autobahnen ohne Ladung unterwegs sein. Im Projekt KITE haben die Forscher unter anderem herausgefunden, wenn Fahrten besser koordiniert würden, hätte die Zahl der Leerkilometer um 2-14% verringert werden können.
Und dann kommen wir zu einem anderen Thema, Telematik. Wiederum kann nämlich helfen, verbrauchsintensive Fahrgewohnheiten zu erkennen und ermöglicht so, Fahrer und Fahrerinnen entsprechend zu schulen. Laut ADAC lassen sich durch eine ökonomische Fahrweise bis zu 20% Kraftstoff einsparen. Wir hatten ja gerade schon am Anfang erwähnt, wie wichtig der Fahrer oder die Fahrerin sind bei der ganzen Kraftstoffeinsparung. Klar, 20% ist jetzt vielleicht ein starker Idealwert, aber auch bei 5% Einsparung, das ist ja schon viel wert, was vor allen Dingen bei den Kraftstoffpreisen heutzutage einiges ausmacht. Telematik an sich hilft zudem bei den Routen- und Einsatzoptimierungen durch die Echtzeitortung der Fahrzeuge und kann auch den Wartungsbedarf besser darstellen, da Daten zu Treibstoffverbrauch und Kühlwassertemperatur gesammelt werden. Denn auch gut gewartete Fahrzeuge verbrauchen in der Regel weniger Kraftstoff.
Aber wie bei allen Problemen haben wir hier zwei Seiten. Und zwar bringen zwar diese technischen Zusatzausstattungen unter Umständen wirklich erhebliche Einsparungen beim Kraftstoff, aber sie sind sehr teuer. Und gerade mittelständische Unternehmen müssen heute jeden Euro umdrehen. Besonders in Zeiten wie diesen mit Inflation, Fachkräftemangel, Investitionsstau und dem enormen Wettbewerbsdruck. Aber die gute Nachricht, der Staat unterstützt. Konkret geht es heute um das Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit, das Nachfolgeprogramm von De Minimis. Es richtet sich an Unternehmen des gewerblichen Güter- und Werkverkehrs, die in effizientere, sicherere und umweltfreundlichere Fahrzeugtechnik investieren wollen. Ab dem 4. August 2025, also kommenden Montag 9 Uhr, können Förderanträge gestellt werden. Es geht um bis zu 33.000 Euro pro Jahr und Unternehmen und bis zu 80% der Kosten können komplett gefördert werden.
Und da ist jetzt ganz wichtig, da gilt das sogenannte Windhundprinzip. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wer also zu spät dran ist und unvollständig beantragt, der geht leider leer aus. Und genau deshalb lohnt es sich, die Investitionen zu planen und sich mit den Details jetzt zu beschäftigen, nochmal das lange Wochenende, naja, vielleicht nicht ganz so lange Wochenende dann nutzen und am Montag den Antrag direkt um 9 Uhr einstellen.
Genau, und dafür wollen wir hier eine wirkliche Hilfestellung bieten. Es lohnt sich nämlich wirklich, möglichst frühzeitig seinen Antrag zu stellen. Denn das Thema ist wie bei vielen Förderungen komplex und mit einigem bürokratischen Aufwand verbunden.
Willkommen in Deutschland.
Ja, genau. Nicht umsonst hat das BALM, das Bundesamt für Logistik und Mobilität, das sich um die Abwicklung der Förderung kümmert, schon im Mai darauf hingewiesen, dass sich Unternehmen schon mal auf den Antragsstart vorbereiten sollten. Denn in diesem Jahr ist die Antragsperiode wegen der Haushaltsentscheidungen erst recht spät gestartet.
Genau, aber es ist jetzt noch nicht zu spät, man kann jetzt direkt anfangen. Einige der geförderten Maßnahmen sind bei modernen Diesel-Lkw übrigens Standard. Dazu hat unser Ressortleiter Jan Burgdorf auch sich nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass es da zum Beispiel um Luftpressautomatik geht, automatischer Leerlaufbegrenzer, Getriebeleerlaufautomatik bei Gefälle, Alufelgen, Reifen eben der Effizienzklasse A, all sowas. Wichtig, und darauf weist das BALM übrigens hin, Komponenten, die bereits zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehören, sowie Maßnahmen, die rechtlich vorgeschrieben sind, sind nicht förderfähig. Reparaturen dagegen sind es schon.
Und außerdem gibt es eine ganz interessante Ausnahme beim Thema Reifen. Die Lkw-Reifen werden nämlich je nach Geräuscharmut und Kraftstoffeffizienzklasse mit im besten Fall bis zu 64%, im schlechtesten Fall mit bis zu 24% gefördert. Die Montage der Reifen hat wiederum eine 80-prozentige Förderquote, wie übrigens alle anderen förderfähigen Maßnahmen aus dem Bereich Umweltschutz auch. Was konkret förderfähig ist, welche Rolle Trailer dabei spielen und wie Unternehmen die Zuschüsse wirklich bekommen, das erklären wir mit einem, der sich mit den Fördermitteln seit Jahren bestens auskennt.
Und damit begrüße ich ganz herzlich Thomas Weig, Geschäftsführer von Weig Consulting GmbH, der auf eine lange Laufbahn im Bereich Fördermittelberatung zurückblicken kann. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben, Herr Weig.
Ja, guten Tag, Frau Schulz. Auch von meiner Seite erstmal ein herzliches Dankeschön auch, dass wir zusammen sprechen können. Und nun erwarte ich Ihre Fragen.
Ja, dann starte ich gleich, würde ich sagen. Ja, wir reden ja heute über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in der Transportbranche ist inzwischen ja ein Dauerthema. Man kommt nicht drum rum. Wie sehen Sie denn den aktuellen Stand? Tut sich da wirklich was oder ist das doch eher Symbolpolitik oft?
Gut, durch die, also Nachhaltigkeit ist erstmal natürlich für jeden Transportunternehmer auch sinnvoll. Warum? Er spart Energie und wenn man Energie spart und nachhaltig wirtschaftet, dann wird natürlich auch die Kasse geschont. Deswegen ist das nicht nur Symbolpolitik, sondern es wird tatsächlich auch gerade durch die Förderprogramme angeregt, Investitionen in diesen Bereichen zu tätigen. Also ich sage es mal als Beispiel, das KSNI-Programm, das sehr erfolgreich die Elektromobilität in die Fuhrparks gebracht hat. Da haben wir sehr gute Erfolge zu verzeichnen.
Okay, also es lohnt sich schon auch für die Kasse quasi.
Natürlich, ne? Also jedes Förderprogramm ist ja ein Anreizeffekt, um mehr Investitionen auszulösen. Das wurde und wird tatsächlich auch immer wieder sichtbar. Wenn wir sehen, dass eben durch nach dem Antragsstart viele Investitionen ausgelöst werden, ist das A für die Wirtschaft gut, B natürlich für die Unternehmen gut, da sie im Prinzip die Erneuerungen vornehmen, die eventuell etwas später erst erfolgen würden und natürlich auch in solche Projekte einsteigen. Also ich sage jetzt nochmal, so gerade im Bereich Elektromobilität hat sich da also wirklich eine sehr gute Entwicklung abgezeichnet und die jetzt angereizt durch ein Förderprogramm dann auch gesehen haben, Mensch, das funktioniert. Die machen auch weitere Investitionen, auch sogar ohne Förderung, obwohl das ganz am Anfang noch fast ausgeschlossen war, dass man ohne Förderung Elektro-LKWs kaufen kann, wird das tatsächlich jetzt mittlerweile auch schon in bestimmten Fällen ohne Förderung vorgenommen.
Verstehe. Gut, also wenn ein Unternehmer seinen Fuhrpark jetzt, sagen wir mal, nachhaltiger gestalten möchte und Investitionen tätigen möchte, welche Möglichkeiten hat er denn dann, wenn er jetzt eben eher ein kleineres Budget zur Verfügung hat und wie ließe sich relativ leicht und mit wenig Aufwand so etwas umsetzen bzw. so erste Schritte machen?
Gut, so die kleineren Budgets, also wir sprechen jetzt mal gleich über das Förderprogramm US. Das hat ja jetzt aufgenommen viele Bestandteile aus dem Förderprogramm, das ehemals EMK, also energiemindernde Komponenten, wurden übernommen. Und hier habe ich jetzt natürlich schon mit einem kleinen Budget die Möglichkeit, also man fängt ja einfach schon mal bei den Reifen an. Also wenn ich Reifen der Energieeffizienzklasse A zum Beispiel kaufe, habe ich schon mal einen Reifen, der weniger Kraftstoff verbraucht. Ich kann aber auch natürlich ein Aero-Paket mit dazu nehmen. Ich kann Alufelgen aufs Fahrzeug bringen, die das Gewicht reduzieren. Ich kann, ja, ich sage jetzt mal, Alulatten als kleinste Maßnahme nehmen, die jetzt tatsächlich auch im US-Programm wieder aufgenommen wurden. Da kostet eine Latte 40 Euro. Und damit mache ich eine Gewichtsreduktion und diese Gewichtsreduktion wirkt sich natürlich auch wieder auf den Spritverbrauch aus. Also es ist also schon mit kleinen Aufwendungen, also ich sage jetzt mal, die größeren Sachen, Umstellung auf eine Telematik, Einführung einer Software für die Tourenoptimierung, ist es relativ schnell möglich, sich hier nachhaltiger aufzustellen.
Verstehe. Sie haben ja jetzt schon die Förderprogramme auch so ein bisschen angesprochen. Wir haben ja spezifisch jetzt in diesem Podcast um das Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit gesprochen bis jetzt. Das startet ja am Montag. Was genau wird denn da noch gefördert und welche Investitionen würden Sie besonders empfehlen? Was lohnt sich wirklich für Transportunternehmen?
Genau, das ist natürlich ein bisschen spezifisch, weil man muss natürlich sehen, wo habe ich denn die Möglichkeiten überhaupt zu investieren und wo wäre ich jetzt auch durch die Förderung angereizt, eben etwas zu machen, was ich normalerweise nicht gemacht hätte. Das ist ja genau der Anreizeffekt einer Förderung. Also ich sage jetzt mal, natürlich gibt es in diesem neuen Förderkatalog seit so ungefähr 171 Maßnahmen. Und da ist es jetzt ein bisschen speziell. Ich sage jetzt mal, wenn er sagt, wie gesagt, wir waren schon bei dem Thema Reifen. Wenn er aber sagt, naja gut, Reifen habe ich jetzt schon, ich habe einen neuen LKW gekauft, das passt mir nicht ganz da rein, dann schaue ich eben, was kann ich noch für Maßnahmen nehmen, die mich nachhaltiger oder auch sicherer aufstellen. Also das Förderprogramm heißt ja Umweltschutz und Sicherheit. Und dementsprechend kann ich natürlich aus dem Katalog dann meine Maßnahmen rausnehmen. Klassiker sind natürlich Reifen, Telematikkosten, ich sage jetzt mal, in den Bereichen dann von den Fahrzeugen dann beim Neukauf, automatisierte Schaltgetriebe, Retarder, die gefördert werden. Aber es ist eben, wie gesagt, ganz speziell auf den Investitionsbedarf des Unternehmens abzustellen. Und da muss er sich eben dann schnell entscheiden, zu sagen, okay, wenn ich ein Fahrzeug zum Beispiel bestellen möchte, dann muss ich das ganz am Anfang der Förderperiode tun, damit dann auch nachgewiesen werden kann, dass der Anreiz auch durch das Förderprogramm ausgelöst wurde und eventuell eine Verlängerung der Maßnahme auch durchgeführt werden kann. Das ist ganz wichtig. Aber insgesamt einfach in diesen großen Katalog reinschauen, gucken, was hätte ich vielleicht sowieso gemacht, aber im Moment eben wegen knapper Kasse oder der seit mal Situation gesamtgeschuldet eben erst vielleicht im nächsten Jahr, dann habe ich genau das gemacht, was eigentlich so ein Förderprogramm auch auslösen soll. Ich habe jetzt keinen Mitnahmeeffekt erzeugt, der jetzt quasi sagt, naja, Reifen muss ich eh kaufen, also das ist ja auch eine schöne Sache. Das wäre tatsächlich nicht unbedingt das, was ein Förderprogramm auslösen soll, sondern es soll dann eben nicht der günstigste Reifen genommen werden, sondern eben der eben mit einer guten Energieeffizienzklasse, um dann zu erreichen, dass er weniger Kraftstoff auch verbraucht. Und dann ist er wieder der Anreizeffekt des Förderprogramms gewahrt.
Verstehe. Jetzt sind viele Unternehmen aber unsicher, beziehungsweise Unternehmer und Unternehmerinnen, ob sie überhaupt antragsberechtigt sind. Wer darf denn wirklich hier mitmachen und wie wird die Fördersumme konkret berechnet?
Gut, das Förderprogramm richtet sich an Unternehmen, die einen Werk- oder Güterkraftverkehr haben. Viele Unternehmen wissen nicht, dass sie überhaupt antragsberechtigt sind. Also jedes Unternehmen, das ein Fahrzeug führt, über 3,501 Tonnen, das hat sich jetzt geändert, zulässige Gesamtmasse und nicht mehr zulässiges Gesamtgewicht, ganz wichtig, zulässige Gesamtmasse, ist antragsberechtigt. Warum? Weil in dem Moment, wo ich ein Fahrzeug habe und das im Werkverkehr einsetze, Werkverkehr ist ganz einfach vom Güterkraftverkehr, also vom genehmigungspflichtigen Güterkraftverkehr zu unterscheiden. Wenn ich für mich selbst meine eigenen Teile, ich sage jetzt mal als Klassiker, der Getränkelieferant fährt seine eigenen Getränke aus zu seinem Kunden. Der hat jetzt schon einen Werkverkehr. Warum? Er fährt seine eigenen Güter zur Baustelle oder wieder zurück oder zum Kunden und liefert diese aus. Der Werkverkehr, wie gesagt, ist immer automatisch da, wenn ich ein Fahrzeug habe über 3,501 Tonnen und zyklische Gesamtmasse. Und der muss aber angemeldet sein. Also das heißt, viele Unternehmen haben einen Werkverkehr, sei es mal, nehmen das so nicht wahr, haben den auch nicht gemeldet. Der ist tatsächlich meldepflichtig nach § 1 Güterkraftverkehrsgesetz. Muss er gemeldet werden bei der BRG Außenstelle. Da gibt es ein Formular. Einfach nur die Anzahl der Fahrzeuge über 3,501 Tonnen sind zu melden, plus Gewerbeanmeldung, hinfaxen. Und dann ist schon der Gewerbe, also der erste Schritt schon mal gesichert, also der Werkverkehr ist angemeldet und danach kann ich den Antrag stellen. Und das machen halt viele eventuell falsch, also dass sie eben diesen Werkverkehr nicht angemeldet haben. Oder sie haben eine Güterkraftverkehrslizenz, die halt abgelaufen ist. Viele Unternehmen achten da nicht genau drauf oder haben auch aufgrund der langen Wartezeiten auf die Verlängerung das zu lange liegen lassen. Der Ablauf ist da von der Güterkraftverkehrslizenz und die Verlängerung wurde nicht rechtzeitig beantragt. Und dann haben wir ein Problem, weil manchmal dauert das tatsächlich Monate, bis das Amt diese Verlängerung ausführt. Und solange kann eben kein Antrag gestellt werden, weil der Werkverkehr oder die Güterkraftverkehrslizenz, die muss gültig sein. Und dann haben wir eben noch so manchmal die Probleme, dass ja Mutter-Tochter-Verhältnis. Ja, also in diesem Förderprogramm ist es etwas speziell. Der Unternehmer muss wissen, bin ich eine Gesellschaft, die beherrscht wird? Also habe ich ein Mutterunternehmer über mir? Und dann muss der Antrag tatsächlich auf die Mutter gestellt werden. Die Mutter muss auch wird auch das Geld bekommen. Und das Unternehmen, das quasi die Transporte durchführt, das ist quasi der Durchführungsort. Also die Rechnungen vom Durchführungsort, aber der Antrag muss auf die Mutter gestellt werden. Da werden viele, viele Fehler gemacht, weil viele nicht prüfen oder es auch manchmal gar nicht genau wissen, ob sie ein Tochter- oder ein Mutterunternehmen sind.
Ah, verstehe. Gut, dann wissen wir schon mal da ein bisschen, worauf man zu achten hat. Jetzt gibt es aber ja dieses Windhund-Prinzip. Das heißt, das Programm startet, wie bereits erwähnt, am 4. August, also jetzt kommenden Montag um Punkt 9 Uhr. Was muss ich denn im Vorfeld alles vorbereiten, um so schnell und fehlerfrei wie möglich beantragen zu können? Also wir haben ja gerade schon gehört, so zwei Sachen, die relativ elementar sind. Wie kann ich mich noch gut vorbereiten?
Genau, also Lizenz prüfen, Anmeldung prüfen. Dann natürlich, die Daten müssen alle korrekt sein. Ich muss eine Vollmacht haben. Die Vollmacht muss der rechtsgeschäftliche Vertreter unterzeichnet haben, oder beziehungsweise die Antragstellung, die muss über den rechtsgeschäftlichen Vertreter ausgeführt werden. Der muss das Kontrollformular unterschreiben. Dann muss ich meine Fahrzeugscheine prüfen. Die Fahrzeugscheine sind im Prinzip bis 10 Fahrzeuge ausreichend für die Antragstellung. Die Fahrzeugscheine müssen natürlich beinhalten, dass das Fahrzeug für den Güterkraftverkehr, rein für den Güterkraftverkehr zugelassen ist. Also sei es mal Agrarschlepper oder die jetzt quasi auch Güterkraftverkehr machen dürfen, die gehen eben nicht, weil solche Fahrzeuge nicht ausschließlich für den Güterkraftverkehr gemeldet sind. Dann muss ich prüfen, dass ich eine Anlage F von der Zulassungsbehörde bestätigt habe, wenn ich mehr als 10 Fahrzeuge in den Antrag bestätigt haben möchte. Das ist eine ganz große Herausforderung, weil dann muss ich quasi zur Zulassungsstelle, muss das unterzeichnen lassen. Und in dem Moment erst, wenn die unterzeichnete Unterlage abgestempelt von der Zulassungsstelle zurück ist, kann ich den Antrag erst über 10 Fahrzeuge stellen, also ohne den Nachweis der Kfz-Scheine. Und dann gibt's noch Spezialitäten natürlich. Also das heißt, wenn jetzt jemand vergessen hat, das Fahrzeug zum Beispiel auf die neue Firmenbezeichnung umzumelden, dann muss ich nochmal eine Steuerberaterliste dazu legen. Der Steuerberater muss quasi bestätigen, dass das Fahrzeug sich tatsächlich im Besitz des Unternehmens befindet. Also es sind da schon relativ viele Sachen, die überprüft und auch ausgefüllt und korrigiert werden müssen. Aber diese Anlage F, die hat es in sich, weil die Zulassungsstellen natürlich auch nicht ganz so begeistert sind, wenn sie diese Anlage F sehen. Und entsprechend müssen sie ja immer einen Termin vereinbaren. Es kann sich also zeitlich ziemlich verzögern, dass sie dieses Formular vollständig und richtig ausgefüllt vorliegen haben zur Antragstellung.
Verstehe. Sie beraten ja aber auch Unternehmen zum Förderantrag. Welche Fragen tauchen denn da am häufigsten auf und wo besteht so der höchste Aufklärungsbedarf, beziehungsweise wo werden denn Fehler gedacht oder gemacht?
Genau, die größte Herausforderung ist natürlich die Maßnahmen, der Maßnahmenkatalog. Der Maßnahmenkatalog beinhaltet Maßnahmen, die sind lapidar beschrieben, ja, also ich sage jetzt mal, aber jetzt ist natürlich die Frage, was steht denn da dahinter? Also was ist denn mit einer Maßnahmenbezeichnung gemeint, die im Prinzip, sage jetzt mal, einfach viele, ja, in Anführungsstrichen Sachen zulässt? Und man im Antrag, als Antragsteller vielleicht mal, naja gut, das passt da rein. Ne? Also das ist ja ein bisschen nur umschrieben, die Maßnahme. Und dementsprechend ist natürlich da der größte Klärungsbedarf. Weil bevor ich jetzt natürlich eine Maßnahme ausführe, will ich ja wissen, ist die förderfähig? Und der Fördergeber selbst, das Malm, das hat jetzt zwar die Maßnahmenliste veröffentlicht, aber die Verwaltungspraxis hinter dieser Liste, die ist ja noch gar nicht ausgeführt. Also das heißt, wenn jetzt Maßnahmen reinkommen, die werden geprüft und man plötzlich feststellt, ah nee, das können wir ja so gar nicht fördern, weil aus was für Gründen auch immer, dann wird das natürlich angepasst und jetzt kriegt man das ja nicht unbedingt mit als Antragsteller. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Bekomme ich das wirklich, so wie das da drin steht, auch wie es beschrieben ist, auch tatsächlich ausgezahlt? Und Sie müssen sich einfach so vorstellen, wir haben ja jetzt eine relativ kurze Zeit. Wir haben ja die Antragsphase, die läuft ja nur bis zum 31.12. Dort enden alle Bescheide. Die Bescheide enden, also die Durchführungsfrist, die der Bescheid innehat, die endet zum 31.12. Bis dahin muss die Maßnahme also innerhalb der Zustellung, die Zustellung des Bescheids, da beginnt die Durchführungsfrist und endet am 31.12. Jetzt muss das innerhalb dieser Frist bestellt worden sein. Vorher darf ich ja nicht bestellen, bevor der Zuwendungsbescheid da ist. Es muss montiert worden sein. Es muss bezahlt worden sein. Der Nachweis, da haben wir noch einen Monat Zeit. Aber diese drei Sachen, die müssen schon mal durchgeführt worden sein innerhalb dieser Frist. Man kann Einzelmaßnahmen verlängern. Es ist allerdings nicht unbedingt die Zahlfrist zum Beispiel verlängerbar. Ne? Also wenn Sie 3 Tage nur drüber sind, weil die Buchhaltung halt, da ist jetzt keiner da, der kann das nicht, das kann nicht ausgeführt werden, die Zahlung, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Und das sind die größten Herausforderungen, immer wieder zu gucken, bin ich noch in der Frist? Ist die Maßnahme auch wirklich so, wie sie da drin steht, förderfähig oder kann ich das da drunter ordnen, was ich da kaufen möchte? Und das sind die größten Herausforderungen in den Förderprogrammen, weil sich die Verwaltungspraxis auch immer wieder ändert. Es wird quasi, dann vom Balm angepasst und dann muss man immer wieder nachfragen. Also wir sind da wirklich im ständigen Austausch, im ständigen Widerspruchsverfahren auch, ja, wo man einfach sagen, Mensch, Leute, das könnt ihr jetzt so nicht ablehnen, weil das Geld ist ausgegeben und der Fördergeber sagt natürlich, ja, aber wir können das aus gesetzlichen Gründen so nicht auszahlen. Der, der jetzt einen Antrag gestellt hat und die Investitionen getätigt hat, der kann jetzt aber auch nicht mehr den Rückzug machen, also er kann ja die Maßnahme ungeschehen machen. Er kann auch nicht nochmal Geld ausgeben, weil am 31.12. ist ja Ende der Durchführungsfrist. Bis dahin hat er wahrscheinlich die Maßnahmen noch gar nicht eingereicht zur Auszahlung. Also er kann jetzt nicht nochmal sagen, ja, wenn er das nicht besteht, wenn er das jetzt nicht fördert, dann nehme ich halt das Geld, was denn das übrig ist, und kaufe mir nochmal 3 Reifen. Und das sind die größten Ärgernisse und auch die größten Gründe, warum Förderprogramme dann eben nicht mehr genutzt werden, weil dann Leute stark enttäuscht sind. Jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, jetzt habe ich gar nichts bekommen, das mache ich nie mehr, jetzt habe ich quasi den doppelten Schaden.
Verstehe. Was wäre denn dann so ein abschließender Tipp, so ein kurzer Tipp, den Sie jetzt Unternehmen geben würden, die zum Beispiel jetzt zum ersten Mal einen Förderantrag stellen wollen, wie die am besten profitieren oder... Genau, was so genau. Das
also, ja klar, natürlich alles durchlesen, was es da gibt. Das sind aber, ich sage nochmal, eben auch versteckte Sachen, die einfach Verwaltungspraxis sind. Da staunen wir selbst noch nach 15 Jahren, 16 Jahren, wo wir das mittlerweile betreuen für über 900 Unternehmen, was da alles wieder neu ist, abgelehnt wird. Man kommt aus dem Staunen nicht raus. Und klar, und da Fragen-Antworten-Katalog durchlesen, immer wieder anschreiben, das BALM, bevor man die Investition eventuell tätigt, wenn das nicht ganz klar ist. Und natürlich zu guter Letzt, kann natürlich jeder bei uns Kunde werden und sich da betreuen lassen. Das ist natürlich die, sag ich mal, sicherste Methode, die Fördergelder zu bekommen. Aber es gibt eben, ja, viele, das sind ja 30 Seiten Fragen- und Antwortenkatalog. Es sind Richtlinien zu beachten, selbst für uns, die das jeden Tag machen. Wie gesagt, immer wieder erstaunliche Reaktionen vom BALM, weil dort sind auch immer wieder neue Leute, das muss man auch wissen. Die Führungsebene wechselt beim BALM, dadurch sind wieder neue Ideen da, neue Interpretationen, ja, der Richtlinie. Und das muss auch alles erstmal sich setzen. Und meistens ist halt dummerweise so, gerade dann, wenn so ein Förderprogramm so richtig gut läuft, wird wieder alles neu aufgesetzt. Und dann geht es wieder von vorne los.
Verstehe. Also wäre vielleicht so ein kleiner letzter Tipp, am Ball bleiben, langen Atem haben, aber trotzdem schnell sein und gründlich.
Genau, schnell sein natürlich, ne, genau. Alles durchlesen, was da drin steht. Möglichst, wenn Fragen sind, dort in der Hotline nochmal Leute fragen, anschreiben. Aber es ist halt eben, sei es mal, ohne viel Erfahrung ist es tatsächlich ein gewisses Risiko dabei. Und gerade wenn man größere Investitionen hat, richtig, richtig gut vorher abklären, dass das auch wirklich gefördert wird und dann nicht enttäuscht sein, um nicht die Enttäuschung zu erleben, dass dann Geld weg ist. Man kann das Fördergeld nicht nochmal einsetzen, weil dann ist der größte Schaden im Unternehmen.
Verstehe. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Weig, für Ihre Einblicke und Praxistipps. Ich denke, da war viel dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Und freue mich, wenn wir uns nochmal zum Interview treffen.
Jawohl, vielen Dank auch von meiner Seite.
So, jetzt konnten wir mit Sicherheit einige wichtige Details klären. Und für alle, die sich jetzt noch konkret vorbereiten wollen, wir haben heute Donnerstag, das heißt, Sie haben noch Zeit bis Montag. Sie sollten also umgehend versuchen, Ihren Antrag zu stellen. In den Shownotes zu dieser Folge verlinken wir die offizielle Seite des BALM, auf der die vollständige Liste der förderfähigen Maßnahmen zu finden ist und auch wo und wie der Antrag gestellt werden kann.
Und damit wünschen wir dann allen Antragstellern und Stellerinnen sehr viel Glück dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer gilt, wenn Sie Feedback, Themenvorschläge oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne. Ebenfalls in den Shownotes ist nämlich ein Kontakt zur Redaktion. Bis zur nächsten Folge von Verkehrsrundschau Funk sagen wir, wie immer, bleiben Sie effizient, emissionsarm und eine allseits gute Fahrt.